Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo und willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Ich bin wieder Michael, euer Host. Wir sprechen heute wieder über die 49er und jetzt möchte ich meine Gäste begrüßen. Der Ronny.
Einen wunderschönen.
Der Thorsten.
Hallo zusammen.
Und der Lars.
Moin.
Ja, dann wollen wir doch mal über die 49ers reden und fangen wir doch mal mit DeFords neuem Vertrag an. Und dann stelle ich auch gleich die Frage, was haltet ihr davon, vielleicht noch Jimmys Vertrag anzupassen? Lars.
Ja, gute Frage. Also bei DeFord ist es jetzt ja so gewesen, dass die 49ers in diesem Jahr 9,5 Millionen in Anführungsstrichen gespart haben, weil sie dieses Jahr nicht gegen den Cap zählen, sage ich mal. Man hat den Base Salary in einen Signing-Bonus umgewandelt, sodass man einerseits zwar in diesem Jahr weniger Cap-Hit hat, sage ich mal. Das ist aber nicht so, dass wir jetzt weniger Geld zahlen an DeFord. Es ist einfach so, dass wir das ein bisschen nach hinten verschoben haben. Wenn es ein Signing-Bonus ist es eben so, dass sich das Geld dann aufteilt auf die restlichen Vertragsjahre, zumindest was die Berechnung gegen den Salary Cap angeht. Das bedeutet jetzt im Endeffekt nicht, dass er weniger Geld bekommt. Das heißt nur, dass es für das Team eine finanzielle Entlastung ist. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Option, die wir bis dato hatten, ihn im nächsten und im übernächsten Jahr relativ kostengünstig zu entlassen und aus dem Vertrag rauszukommen, dass wir uns die jetzt genommen haben, was wiederum bedeutet, dass wir uns ja eigentlich ein bisschen committed haben in Richtung DeFord. Finde ich nicht schlecht. Ich denke, wenn er fit bleibt und die Leistung zeigt, die er in den Spielen, wo er dann auch fit war, wenn er die wiederholen kann, dann ist er definitiv einer der besten Speedrusher der Liga und ich denke, da macht man dann nicht viel falsch mit. Zu der Frage, ob das auch Garoppolo erwarten kann letztendlich, ist es eben eine ähnliche Frage. Ne? Committet man sich am Ende Garoppolo langfristig, sage ich mal, als Quarterback im Team haben zu wollen? Es ist bei Garoppolo auch so, dass er aktuell ein Cap-Hit hat von knapp 27 Millionen. Das ist schon recht viel und ich glaube auch das meiste, was ein Spieler einnimmt im Roster der 49ers. Und ich könnte mir da schon vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie weitere 2 Jahre noch auf seinen Vertrag draufpackt. Der aktuelle Vertrag läuft bis 2022, dass man da sagt, okay, wir verlängern bis 2024 und nehmen viel von dem Geld, was ihm jetzt aktuell zusteht, auch Base Salary Cap mäßig ist es, glaube ich, und macht das auch in den Signing Bonus, sodass man diese ganzen Cap-Hit-Sachen nach hinten verschiebt, was dann aber auch wiederum bedeuten würde, dass der Dead Cap ansteigen würde in den darauffolgenden Jahren, aber erstmal auch für finanzielle Entlastung sorgen wird. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, es bestehen relativ wenige Zweifel, dass das Garoppolo der Quarterback ist, mit dem man in die Zukunft gehen will. Aber das wäre dann nochmal so die endgültige Bestätigung dessen, was man sich eigentlich schon denken kann.
Ja, vor allen Dingen ist es interessant, warum wir das überhaupt machen, ne? Oder warum diese Verträge oder jetzt erstmal nur von Ford der Vertrag angepasst worden ist. Viele haben ja auch gedacht, auch ich war einer, der gesagt hat, ob da jetzt noch was passiert, schlagen wir nochmal zu auf dem Free-Agent-Markt oder was auch immer. Aber ich glaube doch, so wie es ja wohl jetzt auch rauskam, wie John Lynch es gesagt hat, dass man halt das Geld erstmal beisammenhält, um ja auslaufende Verträge nächstes Jahr von wichtigen Spielern zu verlängern. Und da stehen ja einige Spieler auf dieser Liste, wo es darum geht, Verträge zu verlängern. Angefangen bei Williams, über Sherman und Juszczyk ist dabei. Also da sind echt einige, wo es sich dann doch lohnt, neue Verträge auszuhandeln, damit das Team so zusammenbleibt. Und das ist wohl auch jetzt der Hauptgrund gewesen und was in meinen Augen auch völlig Sinn macht, weil man weiß nicht, wie sich die Cap-Situation in den nächsten Jahren durch Corona noch weiter entwickelt und da finde ich das schon den eingeschlagenen Weg ganz richtig so.
Jo, da bin ich voll und ganz bei euch. Es muss jetzt ein bisschen Geld angehäuft werden mit der Umstrukturierung von dem Vertrag von DeFord. Wurde da ein erster Schritt gemacht. Ich denke auch, dass Jimmy da auch eine Vertragsumstrukturierung bzw. Verlängerung ins Haus steht, um da auch noch ein bisschen Geld einzusparen. Weil, wie gesagt, nächstes Jahr laufen etliche Verträge aus und da muss halt jetzt ein bisschen Geld angehäuft werden, damit man dann nächstes Jahr die Verträge verlängern kann und den Kader halt auch weitestgehend zusammenhalten kann.
Ja, da sprichst du es schon an, der Kader, das ist unser Hauptthema heute. Da gibt es nicht großartige Überraschungen, außer dass Demetrius Flanagan Foles drauf ist und wir schleifen CJ Beathard ein weiteres Jahr durch. Angeblich aus Corona-Gründen, falls sich irgendjemand mit Corona dort infiziert. Dafür, was mich freut, es sind sehr viele von den Rookies dieses Jahr mit im Kader. Thorsten.
Ja, also große Überraschung muss ich sagen, gibt es nicht. Was mich ein bisschen überrascht hat am Anfang war zum Beispiel, dass Juwan Jennings nicht dabei war. Den hatte ich eigentlich auf der Rechnung, dass er es gleich den 53er-Kader schafft. Aber der ist ja jetzt auch wieder in unser Practice Squad gekommen und das ist ja auch, wenn man das Ganze sieht, ist ja eigentlich das Wunschboard wieder so zusammengekommen. Also es ist keiner irgendwo geholt worden von anderen Teams. Und sie sind alle so wieder zurückgekommen, wie sich das Shanahan und Lynch, glaube ich, auch vorgestellt haben. Nee, wirklich, also große Überraschung. Gut, warum immer noch mit drei QBs da mitgenommen werden, weiß ich nicht genau. Ob das wirklich mit dieser Corona-Geschichte zu tun hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum man sich da um einen Platz raubt, aber gut, dafür sitzen wir hier für unseren Headsets oder mit unserem Headsets und reden darüber und die Fachleute sitzen da drüben in Amerika. Wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen. Für mich als Fan fand ich es doch sehr merkwürdig, nochmal da auf drei Quarterbacks zu gehen. Warum auch immer, ob Corona oder nicht, weiß ich nicht. Machen andere Teams ja, glaube ich, auch nicht. Von daher, wie gesagt, für mich keine große Überraschung, eigentlich gar keine Überraschung. Ich war mir ziemlich sicher auch, dass unser deutscher Jung wieder dabei ist. Von dem man ja auch viel Positives gehört hat in letzter Zeit auch, also von Mark und Socha. Ja, ansonsten schauen wir mal. Für mich, wie gesagt, nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt irgendjemanden herausstechen seht oder den ihr gar nicht auf der Liste hattet, weiß ich nicht. Lars, hast du da irgendjemand anderes noch?
Jein. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass wir nicht vier Titans mitnehmen. Also mich hat es schon gewundert, dass wir jetzt mit Kittle, Reed, Werner und Ross Dwelly in die Saison gehen. Ich hätte eher gedacht, dass wir dann noch einen Running Back mehr eventuell mitnehmen oder vielleicht sogar einen Receiver mehr. Wie du sagtest, Jennings ist nicht dabei. Jamichael Hasty hatte ich. Ja, ich habe ihn nicht im Kader gesehen, aber es hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn er mit dabei gewesen wäre. Und ich weiß jetzt nicht, wie es letztes Jahr war. Ich weiß nicht, ob wir da mit 4 oder 5 RBs gegangen sind. Dieses Jahr hat es ja Jarrett McKinnon wieder geschafft, was ja erfreulicherweise gar nicht so in Frage stand. Das hätte ich vor der Saison oder beziehungsweise vor dem Trainingscamp noch anders erwartet. Auch dadurch, dass man seinen Vertrag angepasst hatte und er da, glaube ich, fast jetzt Veteran Minimum verdient. Das könnte sich auszahlen jetzt im Nachhinein dann doch. Und ansonsten, ich glaube, gut, Flanagan Foles habe ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet. Ich weiß nicht, da hätte man vielleicht noch ein DB mehr mitnehmen können, irgendwie Jonathan Thibodeau, der jetzt auch auf der Practice Squad gelandet ist, zum Beispiel. Hätte ich auch im Roster gesehen. Vielleicht auch eher für Marcel Harris, der mir im letzten Jahr nicht so gut gefallen hat. Aber er ist eben so ein hauseigener Spieler, den man gedraftet hat, der das System kennt. Und es ist auf jeden Fall erfreulich, dass die Niners so ihr Team zusammenhalten konnten, wie sie es sich vorgestellt haben. Man hat da jetzt keinen von den Waivers geholt. Also es ist genau das Team, mit dem man jetzt auch die letzten Wochen und auch Monate ja, zusammengespielt hat. Auch Dion Jordan und solche Leute, die sind alle auf dem Practice Squad gelandet. Also man kann jetzt genau mit den Leuten weitermachen, mit denen man angefangen hat. Das ist ja auch so ein gewisser Wohlfühlfaktor dann oder Beständigkeitsfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Und ansonsten für mich keine großen Überraschungen. Wie gesagt, ich habe mir gewünscht, dass es vielleicht Spieler wie Hasty oder so letztendlich geschafft hätten. Ansonsten bin ich da eigentlich ganz glücklich und große Überraschungen, ja, konnte man da jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Das Einzige, was ich noch relativ spannend finde, ist, dass in der D-Line ein paar Spieler dabei sind, die wir im letzten Jahr jetzt nicht so häufig gesehen haben oder gar nicht gesehen haben. Kevin Givens, der war letztes Jahr undrafted, der hat es mit aufs Roster geschafft. Kentavious Street, den man jetzt 2 Jahre auch, glaube ich, mitgezogen hat und der 2-mal komplett die Saison auf IR verbracht hat. Über den hat man auch viel Positives gehört. Ansonsten über Solomon Thomas viel Gutes gehört. Und überhaupt ist es interessant, dass diese gesamte D-Line, die ja schon mit die beste in der NFL ist, dass es da solche Leute wie Street und Givens geschafft haben. Das sollte für uns eigentlich oder sollte uns eigentlich zeigen oder bedeutet letztendlich, dass die da scheinbar wirklich eine gute Leistung gezeigt haben. Da bin ich auch gespannt, wie die sich einfügen, weil das ja im letzten Jahr auch so ein Thema war. Wie haben so die Backup-D-Liner performt, wenn dann eben Ford mal ausgefallen ist, wenn Bowser mal eine Pause brauchte oder DJ Jones, als der nicht mehr dabei war. Das sah dann gegen Ende der Regular Season gar nicht mehr so gut aus. Da hat man relativ wenig Druck ausüben können. Und da bin ich mal gespannt, wie diese neu formierte zweite Reihe, in Anführungsstrichen, sage ich mal, da performen wird.
Ich muss jetzt mal kurz dazwischen gehen, weil ich habe eine Frage an dich, Lars. Und zwar Kevin Givens oder hier Kentavious Street. Ich denke mal, einer von beiden ist aber auch nur ein Platzhalter für Ronnie Blair, weil es fiel auch mit dem Ausfall von Ronnie Blair fiel da auch einiges zusammen.
Ja, das stimmt. Da muss man gucken. Da habe ich aber auch tatsächlich noch Kerry Hyder auf dem Schirm, der da möglicherweise drunter leidet am Ende. Aber ansonsten, klar, Ronnie Blair, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt noch ausfällt. Die Äußerungen hörten sich jetzt gar nicht so positiv an. Also ich glaube, so die ersten 5-6 Wochen wird er nicht einsatzbereit sein. Das Gleiche gilt auch für Weston Richburg, ne? Der wird auch irgendwann zurückkehren müssen. Ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich Leute sein wie Flanagan Foles oder so, die da als erstes, sage ich mal, in Anführungsstrichen auf der Abschlussliste stehen. Ja, muss man schauen. Aber ich denke mal, fürs Erste wird der Kader so bleiben, wie er ist. Aber klar, keine Frage, Blair wird irgendwann zurückkommen. Der gibt einem dann auch nochmal eine andere Art und Weise, auf eine andere Art und Weise Variabilität, weil ich sag mal, so ein bisschen hat er dann so auch diesen Armstead-Flair, ne? Der kann außen spielen, der kann innen spielen, ist ein guter Pass-Rusher, guter Run-Defender und ja, klar, gut, dass du es ansprichst, aber so, dass man so einen noch in der Hinterhand hat, ist natürlich auch einfach nur genial letztendlich.
Ja, ihr habt dazu eigentlich fast alles gesagt. Ich wollte vielleicht nur mal ergänzen, noch bringen, Flanagan Foles ist ja aktuell unser 5. Linebacker, weil Fred Warner noch auf der Covid-19-Liste steht. Und ich glaube halt auch, wenn sich Fred Warner wieder fit meldet, beziehungsweise wenn er von dieser Covid-19-Liste verschwindet, dann sind es, glaube ich, insgesamt wieder 6 Linebacker auf unserem Roster. Und dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Flanagan Foles da als erster die Serie streichen muss. Ansonsten, wie gesagt, gab es für mich auch keine großartigen Überraschungen. Ja, und dann gucken wir mal, zu was der Kader imstande ist.
Ja, wobei, es wurden ja nur 52 Leute benannt. Fred Warner ist ja eigentlich schon dabei. Den haben den Platz ja für ihn freigehalten. Also ist jetzt nicht so, dass einer für Fred Warner runter muss. Deswegen müssen wir mal gucken, was dann passiert. Aber kommen wir doch mal zu dem Practice Squad. Den hat Thorsten nämlich schon angesprochen. Und dieses Jahr durften ja bis zu 4 Veterans mitgenommen werden. Da ist zum Beispiel Joe Walker, wo viele gedacht haben, dass der Mark Ntocha aus dem Kader rausschmeißt. Oder halt auch Kevin White. Jonathan Cyprian, der vorher gesagt hat, er wird nicht auf dem Practice Squad spielen. Und Dion Jordan. Da ist noch ein bisschen Potenzial in der Hinterhand, oder Thorsten?
Ja, definitiv. Und was ich ja auch schon gesagt habe, das ist ja, praktisch auch die Wunschspieler, was heißt, ja, Wunschspieler hört sich jetzt blöd an, wenn du sie erstmal cuttest, aber sie sind genau die Spieler, die Shanahan auch haben wollte eigentlich, sind ja auch wieder da und da ist auf jeden Fall Potenzial noch und genau so sollte es sein. Als ich die Liste durchgegangen bin, wer mir sofort ins Auge gefallen ist, ist Donte Johnson. Also den werden wir nie los, oder? Ich glaube, der gehört jetzt zur Einrichtung dazu. Ich meine, ich habe immer gedacht, irgendwann werden wir den mal los und der ist jetzt mal weg. Aber auch der ist da wieder bei. Ja, also ich muss sagen, ich bin da recht zufrieden mit dem Practice Squad, was da gekommen ist. Ich habe echt Angst gehabt, dass wirklich Leute weggehen, wie ein Jennings zum Beispiel oder ein Heisky, dass die plötzlich woanders spielen. Aber alles so gekommen, wie man es sich erhofft hat und Potenzial ist da und ich bin echt gespannt, wie das dieses Jahr ist. ich weiß nicht, wie viel das jetzt, 5 oder 6 Veterans, die da jetzt mit bei sein, ist natürlich auch eine große Hilfe. Wie gesagt, und Dont'a Johnson, mein absoluter Liebling.
Ja, Dont'a Johnson auf jeden Fall. Du sagst es, also zum Inventar, ich weiß nicht, bald, der muss, glaube ich, bei den 49ers bleiben. Ich weiß gar nicht, wo er woanders mal war. Ich meine, er war kurz bei den Seahawks oder so. Aber lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber gut, er hat auch mal 16 Spiele gestartet in der NFL. Also ja, das kommt auch nicht von irgendwo her. Ich glaube, diese Veteran-Präsenz da im Training, und er kennt eben die ganze Einrichtung und er kennt die Leute. Also das wird da irgendwie auch mitschwingen dabei. Und dass er eben jetzt am Ende nur auf dem Practice-Squad ist, zeigt ja auch, dass es leistungstechnisch jetzt nicht ganz reicht. Also mal gucken, was daraus wird. Ich bin relativ gespannt noch auf Josh Hockett, der Fullback. Über den gab es einige interessante Berichte im Trainingscamp. Ein relativ athletischer Spieler. Ich weiß nicht, wenn Juszczyk mal wieder verletzt sein sollte oder so, kann es sein, dass er da auch irgendwie mal aktiviert wird. Ansonsten glaube ich, gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man jetzt vor jedem Spieltag 4 Leute aus der Practice Squad sich irgendwie saven kann, die man, also dass die, glaube ich, auch mit am Spieltag mitkommen dürfen oder so. Ich weiß ja jetzt nicht die genaue Regelung. Auf jeden Fall kann man sich vor jedem Spieltag 4 Spieler sichern, die dann nicht von anderen Teams vorm Spiel verpflichtet werden dürfen. Also man hat es ja oft gesehen, das ist, ich glaube, die Seahawks haben das liebend gerne gemacht, dass sie am Spiel oder in der Woche vor dem Spiel gegen die 49ers sich erstmal einen Running Back oder einen Cornerback der 49ers vom Practice Squad geschnappt haben. Was auch immer sie sich dabei gedacht haben. Das wird möglich sein, aber eben nicht bei, also ich könnte mir vorstellen, irgendwie so ein Tim Harris oder so ein Jermichael Hasty, dass die dann da mal runter verpflichtet werden. Da hat die NFL jetzt ein bisschen entgegengewirkt, sodass man die im eigenen Haus behalten kann. Und ansonsten, glaube ich, kann man auch noch einen extra mehr jetzt am Game Day mitnehmen aus der Practice Squad. Diese ganzen Regeln, da blicke ich nicht unbedingt durch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das jetzt gut anläuft mit der Practice Squad und auch, dass da Veterans drin sind, weil ich glaube, die Eagles haben es jetzt gemacht, oder ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall hat irgendwer Josh McCown auch noch mit auf den Practice Squad genommen. Ist natürlich auch ein sehr angenehmer Job, da nur ein bisschen zu trainieren, da Geld zu verdienen und im Notfall da irgendwie bereit zu stehen. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das den Spielergewerkschaften auch ganz gut gefällt, dass es da auch für, ja, irgendwie schon ein bisschen verdientere Spieler oder eben Veterans, die es sonst schwer haben, weil dadurch, dass sie ein paar Saisons schon gespielt haben, dürfen sie ja normalerweise nicht auf Practice Squad, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das auch in Zukunft so gehandhabt wird. Ich weiß nicht, Ronny, hast du da eine andere Meinung zu oder siehst du das auch so?
Nee, eigentlich habe ich da alles dazu gesagt, also ich hoffe, obwohl da sicherlich gute Jungs dabei sind, dass wir einen Großteil davon nicht sehen, dass wir einen großen Teil jetzt verletzungsfrei durch die Saison kommen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es mir angesehen, bin auch dabei, ja, Tim Harris, Dion Jordan, Kevin White, ehemaliger First-Round-Pick. Also sind gute Jungs dabei, aber wie gesagt, ich hoffe, es kommen wenig zum Einsatz, damit wir weitestgehend verletzungsfrei bleiben.
Ja, du hast dir es gerade angesprochen, diese Practice-Squad-Rules. Ich meine sogar, die dürfen für den Game Day Spieler aktivieren und sie dann danach wieder auf den Practice Squad setzen, was sie ja vorher nicht durften. Was ja auch schon mal einiges erleichtert. Und deswegen ist ja auch dieser Veteranenstatus so wichtig, dass du da auch Veteranen hast und nicht nur Rookies, die sich dann erstmal einfinden müssen quasi. Ja, dann kommen wir doch zu unseren letzten beiden Themen. Und zwar, irgendwie findet Sonntag irgend so ein Spiel statt, habe ich gehört. Ja, die Saison geht am Sonntag los gegen die Cardinals. Deswegen, ich möchte zuerst mal, bevor wir über das Cardinals-Spiel reden, von euch wissen, was denkt ihr, wie geht die Saison dieses Jahr aus? Fang du mal an, Ronny.
Ich grätsch mal kurz rein. Cardinals, ich kriege gerade hier auf mein Handy. Cardinals machen DeAndre Hopkins zum besten bezahlten Spieler, der kein QB ist. 2-Jahres-Vertrag, 54,5 Millionen. 27,25 Millionen pro Jahr.
Alter Falter.
Ja, davon kann er mir gern 10% abgeben.
Also 27,25 Millionen pro Jahr für einen Wide Receiver, das ist schon
eine Ansage. Hausnummer. Das ist eine Hausnummer.
Hat er selbst verhandelt auch, ne? Glaube ich. So wie Sherman auch damals. Okay. Krass.
Echt krass, ja.
Na gut, der wird motiviert sein am Sonntag. Aber nein. Muss ich jetzt einmal loswerden. Deswegen macht immer weiter. Ich übernehme dann gleich.
Ja, mein Gefühl sagt mir erstmal Gott sei Dank, dass es wieder losgeht. Ja, diese Pause im Sommer, die ist furchtbar lang und dieses Jahr durch diesen Ausfall der durch der Preseason war es noch ein bisschen länger und ich hoffe natürlich, dass wir da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, oder falsch, wo wir aufgehört haben, bevor wir zum Super Bowl gefahren sind. War eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Die Mannschaft ist fast in allen Teilen zusammengeblieben. Die Leistungsträger wie Buckner und Sanders, die wir verloren haben, wurden im Draft adressiert mit Kindler und Ayuk. Haben wir ja auch weitestgehend drüber gesprochen. Ayuk ist wohl im Trainingscamp auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich hoffe mal, dass er den Weggang von Sanders ein bisschen auffangen kann. Und ja, dann blicke ich frohen Mutes in die neue Saison. Ich denke mal, Jimmy wird noch mal einen kleinen Schritt nach vorn machen. Und ich meine, unser Schedule lässt das, denke ich mal, auch zu. Ich meine, kein Gegner soll unterschätzt werden, aber ich denke mal, der Auftakt hätte uns schlimmer treffen können. Und dann hoffen wir ganz einfach, dass es am Sonntag dann mit einem Heimsieg losgeht. Oder was meinst du, Thorsten?
Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich sehe das ja eigentlich genauso. Das Problem ist, dass im Moment keiner so richtig weiß, kein Team weiß, wo stehen wir überhaupt, weil eine richtige Preseason gab es nicht. Die Trainingscamps waren auch eher so, von jedem bisschen was, aber nichts richtig. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass Corona doch da ringsherum sehr mächtig war und da doch sehr, sehr groß den Einfluss drauf hatte. Und deswegen, glaube ich, weiß einfach kein Team, wo sie stehen. Und da sehe ich wiederum den Vorteil, auch bei unserem Team, dass wir eigentlich das Team so zusammengelassen haben. Wir hatten keinen großen Rebuild wie andere Teams, die viel Veränderungen gemacht haben, wo auch die Cardinals so einen Umbruch gemacht haben. Und deswegen sehe ich uns da doch schon im Vorteil. Gibt natürlich viele, die sagen, oh Gott, ja, die liegen uns nicht so. Wir haben auch letztes Jahr beim Spiel gegen die Cardinals nicht so doll ausgesehen, auch wenn wir das Spiel zu Hause klar gewonnen haben. Aber ich glaube, 4 Minuten vor Schluss lagen wir sogar noch zurück und Jimmy hat noch eine Interception geworfen. Und naja, egal, auf jeden Fall sollten wir das nicht so negativ sehen, finde ich. Also wir sollten schon auf unsere Stärken bewusst sein. Aber wir gehen, glaube ich, nochmal direkter auf die Cardinals ein. Du sagtest irgendwas von Saisonprognose oder Spiel, oder meinst du nur das Spiel, wann die, weiß ich jetzt nicht. Also ich sage, wir gewinnen, auch wenn du jetzt was anderes hören wolltest vielleicht oder besser
gesagt. Nee, ich meinte schon unsere Saisonprognose. Erstmal auf das Cardinals-Spiel gehen wir gleich nochmal extra rein.
Saisonprognose, ich möchte jetzt nicht jedes Spiel da auffassen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Playoffs schaffen. Ich glaube auch daran, dass wir als Division-Sieger da rausgehen werden und bin bei einem, ich sag mal, es werden keine 13 Siege wie letztes Jahr. Ich bin bei 11 bis 12 Siege, also ein 11-5 oder 12-4 Rekord. Das ist mein Tipp einfach und meine Hoffnung auch, weil ich glaube auch der Schedule spricht so ein bisschen, viele sagen, es sind schwere Spiele, aber wenn man sieht, was wir letztes Jahr auch hatten, gerade mit den 3 Spielen da mit Packers und Ravens und die Saints, wo wir ja wirklich gut rausgegangen sind, bin ich da positiv gestimmt und glaube, wir holen uns die Vision mit, wie gesagt, 11 oder 12 Siegen.
Ja. Also beim Tipp bin ich genau bei euch. 11-5 war auch mein nicht unbedingt pessimistischer Tipp, weil wenn man sich anguckt, dass die 49ers im letzten Jahr relativ viele enge Spiele hatten, ich glaube, es waren nur enge Spiele, also ich glaube, es gab kein Spiel, was wir verloren haben, was wir mit mehr als einem Score verloren haben, außer der Super Bowl, glaube ich, am Ende. Und im Umkehrschluss gab es aber auch einige Spiele, die wir nur mit einem Score Unterschied gewonnen haben. Also dazu zähle ich jetzt mal beide Cardinals-Spiele, weil dieser Touchdown da beim Special Teams Theater da am Ende im zweiten Spiel, also im Heimspiel, zähle ich jetzt mal nicht mit. Dann noch Saints war relativ knapp, Rams war knapp, Seahawks am Ende war knapp, Falcons haben wir knapp verloren, glaube war auch dann am Ende 7 Punkte. Da haben wir, glaube ich, noch so einen Touchdown hergegeben, wie wir ihn gegen die Cardinals gemacht haben. Also das wäre eigentlich auch enger gewesen, als es am Ende dann auf dem Papier war. Und es geht mir gar nicht darum, wie gut man da spielt. Das ist dann einfach eine Sache, auch um Wahrscheinlichkeiten zu gucken, okay, inwiefern schwingt dieser Pegel einfach mal um. Und ich glaube, letztes Jahr waren wir in Close Games 4-2. Es ist ja schon eine recht positive Bilanz. Es kann aber auch gut und gerne mal sein, dass du diesen Close Games dann aus diversen Gründen nicht mehr 4-2 gehst, sondern eben 2-4. Und da kommt man dann eben, wenn man eine ähnlich stabile Saison spielt, auch dabei raus, dass man vielleicht dann mal 5 Spiele verliert statt 3 oder wenn es super läuft, vielleicht sogar 15 Spiele gewinnt und nur 1 verliert. Aber da bin ich einfach gespannt. Es kann natürlich sein, dass man am Ende dominanteren, vielleicht auch stabileren Football spielt, aber einfach dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit durch Statistik es so will, tatsächlich auch dann mal die engen Spiele irgendwie verliert. Und ich weiß nicht, das beste Beispiel war, glaube ich, die erste oder zweite Saison unter Kyle Shanahan. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es wäre die erste gewesen, wo wir, glaube ich, 6 Spiele hintereinander verloren haben mit 3 oder weniger Punkten Unterschied. Das ist eben einfach mal so. Und das ist auch nichts, was man statistisch langfristig irgendwie vorhersagen kann. Das hängt einfach viel mit Zufall zusammen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass A, dieser Zusammenhang mit den Close Games und B, die Regression, das hatten wir auch mit Adrian besprochen, die in der Defense einfach zu erwarten ist, da der Sprung von letztbester Defense, also von schwächster Defense zu eigentlich bester Defense der NFL, der war zwar genial, aber wir sind uns alle einig, dass das so nicht zu halten sein wird. Die 49ers Defense wird zu einer der besseren Units oder einer der besten Units gehören, aber dass man so genial aufspielt wie in den ersten Spielen jetzt der letzten Saison, das ist höchstwahrscheinlich Wunschdenken und deswegen gehe ich da auch mit, dass wir am Ende um den Division-Sieg mitspielen werden, aber dass da auch wieder einiges zusammenkommen muss, dass es wirklich so weit geht wie am Ende und es auch keine Schande ist, wenn man jetzt am Ende den Super Bowl nicht erreichen wird, weil am Ende entscheiden einfach Details, Nuancen. Man hat es gesehen bei den Ravens letztes Jahr, tatsächlich haben die eine überragende Regular Season gespielt und dann reichen 3 schlechte Quarter gegen die Titans, wo Lamar Jackson dann einen schlechten Tag erwischt. Ja, und schon bist du raus aus den Playoffs und darfst in der nächsten Saison nicht neu versuchen. Das sollte eigentlich eine Franchise nicht irgendwie ins Verderben stoßen. Man sollte da eigentlich an seinem langfristigen Plan festhalten. Und solange man die Playoffs erreicht, denke ich, und da jetzt nicht irgendwie mit einer Packung irgendwie rausgeht im Wildcard oder Divisional Game, denke ich, wird da sich jetzt keiner einen Zacken aus der Krone brechen. Und das dürfte man, ich hoffe auch, dass es dann so ist, dass keiner auf die Idee kommt, das dann irgendwie abzustempeln. Von wegen die 49ers, das wäre der Super Bowl Hangover gewesen oder die wären jetzt absolut gescheitert oder hast du nicht gesehen. Es ist einfach so, dass das langfristige Erfolg in der NFL sehr schwer zu erreichen ist und je weiter es in Richtung Super Bowl geht, sind da einfach solche Details entscheidend, die man einfach nicht vorhersehen kann. Deswegen halte ich mich damit zurück, irgendwie zu sagen, ja, es ist jetzt Super Bowl or Bust oder sowas. Aber ja, doch, die Playoffs sollten es dann am Ende schon sein.
Ja, sehe ich genauso. Und nochmal darauf, was du sagst mit den knappen Ergebnissen. Das ist, glaube ich, in jeder Sportart so, ne? Das gibt es ja auch beim Fußball auch. Stehst du unten, dann verlierst du die Dinger knapp. Und stehst du oben, dann gewinnst du diese Dinger noch in der letzten Minute. Und so war es. Du hast recht, das war die erste Saison mit Kyle, wo wir, glaube ich, vier Spiele in Folge, glaube ich, sogar mit 3 Punkten oder so verloren haben. Und wie gesagt, dann letztes Jahr, wo du dann auch solche knappen Dinger gewinnst oder das Ding, ich sag mal, gegen die Seahawks kurz vor Schluss, the Stop. Das passiert dir dann vielleicht nicht, wenn du halt mal keine gute Saison spielst. Das ist irgendwie so ein Gesetz, was es wohl gibt in den Sportarten. Ob beim Fußball, beim Football oder wo auch immer. Das scheint wohl so zu sein. Keine Ahnung.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Cardinals. Lars hat es schon gesagt, der meiner Meinung nach aktiv beste Wide Receiver spielt jetzt bei den Cardinals. Die Frage ist, wie ist seine Chemie mit Kyler Murray? Das werden wir am Sonntag ja sehen. Das wird eine richtig schwere Aufgabe für unsere Defense, zumal unsere Defense letztes Jahr die meisten Probleme mit semi-mobilen Quarterbacks hatte, die halt nicht darauf warten, dass die Defense Line auf sie einschlägt, sondern sich auch selber rausbewegen. Ja, Lars, dann fang du doch mal an.
Ja, wo soll ich anfangen bei den Cardinals? Wir hatten ja schon mit Adrian ein bisschen drüber gesprochen. Übrigens zu dem Vertrag von Hopkins nochmal, das klang ja gerade sehr, sehr krass, diese Nummern. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Es ist so, dass er schon einen 3-Jahres-Vertrag hat noch, der läuft. Und auf den kommen jetzt noch 2 weitere Jahre obendrauf, sodass es am Ende effektiv ein 5-Jahres-Vertrag über knapp 95 Millionen ist. Das heißt, der Durchschnitt wird dann irgendwo bei 18 bis 19 Millionen liegen. Nur dass der Vertrag wahrscheinlich auch sehr, sehr stark backloaded ist und diese Zahlen dann, wie es auch die 49ers jetzt häufig gehandhabt haben, erst am Ende des Deals wirklich fett in den Büchern sich bemerkbar machen. Das einmal dazu noch. Und ansonsten, ja, Cardinals sind in der Offseason auch so ein Team gewesen, was natürlich auch durch den Trade für DeAndre Hopkins und jetzt noch sogar der Verlängerung auch irgendwo zu Recht der Fall gewesen ist. Dann haben sie sich im Draft auch gut verstärkt. Mit Isaiah Simmons unter anderem fällt mir da ein. Oder auch in der O-Line mit Josh Jones, der in der dritten Runde zu den Cardinals gekommen ist. Ich bin wirklich gespannt. Also ich weiß nicht, um das jetzt einmal so thematisch ein bisschen einzuordnen, denke ich, wäre es ganz gut, wenn wir erstmal ein bisschen über die Offense quatschen. Du hast es gerade schon angerissen, Wandi. Also das ist ja wirklich so, dass die Cardinals in den letzten Jahren immer ein Team war, egal ob wir jetzt das Team waren, was ein bisschen schlechter unterwegs war, oder ob es die Cardinals waren, die nicht so wirklich um den Titel mitgespielt haben in der NFC West. Aber dass es trotzdem immer Spiele waren, die sehr, sehr eng waren. Und es meistens, also ich meine, die Cardinals haben meistens beide Spiele gewonnen, aber oft haben wir auch gesplittet. Im letzten Jahr dann das erste Mal seit langer Zeit, dass wir wieder beide Spiele gewonnen haben. Aber wir hatten es ja angerissen, ne? Wie die beiden Spiele dann am Ende gewonnen wurden, das war, ja, war schon sehr eng, also da gab es Gegner, bei denen hätte man es deutlich mehr erwartet, dass die 49ers das Leben schwer machen. Ich erinnere mich, glaube ich, an die Panthers oder sowas, die man dann mit 40 Punkten Unterschied fast nach Hause geschickt hat. Wohingegen die Spiele gegen die Cardinals dann schon doch 2 Nailbiter waren. Und das hat auch viel mit der Offense zu tun, die Cardinals spielen. Das ist eben einfach eine sehr, sehr moderne Offense. Diese Air Raid Offense, die manchmal sogar mit 4 oder 5 Wideouts aufwartet. Mit schnellen athletischen Receivern, vielen Routen über die Mitte, vielen kurzen Routen, sodass der Quarterback relativ einfaches Spiel hat, sage ich mal. Das ist dann relativ schwer zu verteidigen, weil da auch viel auf Yards nach dem Catch gesetzt wird. Das erfordert natürlich einen akkuraten Quarterback, der sehr schnell die Bälle released. All das ist Kyler Murray. Dann kommt da eben noch die Möglichkeit von ihm hinzu, selber zu laufen. Am Anfang der letzten Saison hat das nicht so gut funktioniert, diese Taktik, sage ich mal. Das hat Cliff Kingsbury dann auch eingesehen, hat es auf Anraten der Mannschaft hin, also es kam aus der Mannschaft selber, ich glaube Larry Fitzgerald auch einer der Wortführer gewesen, die dann auf den Coach zugegangen sind und gesagt haben, hey Coach, pass mal auf, das funktioniert so noch nicht. Klingt zwar in der Theorie alles ganz gut, aber vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr auf die Basics konzentrieren. Daraufhin haben die Cardinals auch oft da mit Kyler Murray under Center gespielt, haben viele Formations gehabt, viele 12-Personal Formations mit 2 Tight Ends sogar und auch mit mehreren Running Backs mal hier und da. Und dann ist der Kenyon Drake noch unter der Saison dazugekommen, den sie jetzt auch in meinen Franchise-Tag gegeben haben. Und nicht nur von den Namen her, sondern alleine vom System ist die Cardinals-Offense auf jeden Fall auch für die Zukunft so auf jeden Fall im Auge zu behalten. Und ja, ich bin gespannt, ne? Also mit Christian Kirk, Hopkins, Larry Fitzgerald, ich glaube Max Williams, der Titan, hat noch eine gute Saison gespielt. Auf der O-Line haben sie sich jetzt nicht verschlechtert. Wie gesagt, Josh Jones auf Right Tackle, DJ Humphreys hat es auch ganz ordentlich gemacht. Bin gespannt, wie das in der Inside aussieht. Mason Cole auf Center und J.R. Sweezy auf Right Guard hatte ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Und da bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen gegen die 49ers D-Line. Aber insgesamt sind die Voraussetzungen, die man da hat in Arizona, was die Offense angeht und auch was den Playcaller angeht, auf jeden Fall herausragend. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das auszeichnen wird kommenden Sonntag. Und ich freue mich vor allem auf das Duell Hopkins gegen Sherman, wenn wir es sehen dürfen. Ich weiß nicht, Thorsten, wie sieht es da bei dir aus?
Ja, ist alles richtig, was du gesagt hast. Ich fand es auch recht auffällig, da die Cardinals auch letztes Jahr eigentlich ja nicht so gut gestartet sind. Eigentlich erst, nachdem, du hast es gesagt, so ein bisschen der Systemwechsel kam. Er hat ja wirklich teilweise mit 4 oder 5 Wideouts gespielt. Und dass sie dann flexibler wurden, das passte besser. Murray kam besser klar. Und da merkte man schon, dass da viel Potenzial in dem Team steckt und das macht es sie, glaube ich, auch dieses Jahr so gefährlich, weil sie ja fast schon wie wir so ein bisschen ja nicht zu packen sind. Irgendwo die Überraschung da sein kann, weil sie sehr flexibel spielen können. Und sie haben sich sehr gut verstärkt, muss ich sagen. Sie haben ihren Running Back, Johnson, den haben sie nach Houston getradet, meine ich. Ja, ich glaube, Houston war es. Haben aber gute Leute. Die Line, die haben sie ja immer gesagt, die ist die Schwäche, fand ich gar nicht so, obwohl ich da auch gespannt bin, wie übrigens bei uns auch. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, dass wir ein paar Center-Probleme haben. Glaube ich, dass sie da auch ein bisschen das Problem haben werden, weil der Center ist, weiß ich nicht, ob das so, du hast ja auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, hast du gerade gesagt. So, das Gelbe vom Mais und natürlich, ob Hopkins wirklich da diese Chemie aufbauen kann mit seinem QB, ob das alles so von Anfang an funktioniert. Er soll ja auch noch angeschlagen sein, weiß ich nicht, inwieweit das ist. Das ist ja, angeschlagen ist im Moment, glaube ich, jeder von den Jungs. Aber sonst bin ich da voll bei dir. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Cardinals mit dem Team lange mit im Playoff-Rennen sind. Und jetzt, wo noch ein zusätzlicher Playoff-Platz frei geworden ist, kann ich mir auch gut vorstellen, bei der starken NFC West, dass da auch die Cardinals wirklich lange dabei oben mit bei sind. Und warum nicht? Warum sollte es nicht reichen für einen Platz in den Playoffs?
Ja, ihr habt mir da fast alles weggenommen. Ich bin da auch voll und ganz bei euch. Die Offense der Cardinals war meiner Meinung nach letztes Jahr schon nicht das Problem. Sie hatten halt auf der anderen Seite des Balls hatten sie so ihre Probleme. Und sie haben halt letztes Jahr schon in sehr, sehr vielen Spielen weit über 20 Punkte gemacht. Ja, haben den Seahawks, Gott sei Dank, am vorletzten Spieltag da 27 Punkte eingeschenkt. Ja, und wie gesagt, ich glaube, Offense sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt mit der Andrew Hopkins natürlich noch etwas besser. Haben sich da den großen Vertrag von David Johnson, sage ich mal, vom Leib gestriffen, haben sie nach Houston geschickt. Und ich glaube ganz einfach, mit dieser Offense ist sehr, sehr viel möglich. Ich meine, unsere Probleme mit mobilen Quarterbacks hat Wandy ja schon angesprochen. Und das bereitet mir halt auch so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, wenn ich da an den Sonntag denke. Aber ich habe halt ganz einfach die Hoffnung, dass unsere Front Seven da wieder genug Druck ausübt und dass es halt auch Kyler Murray das ein oder andere Mal mehr zu fassen kriegen. Wie gesagt, ansonsten meiner Meinung nach die Offense noch ein bisschen stärker als letztes Jahr und das wird eine harte Nuss, die da zu knacken ist.
Ja, zum Thema Offense nochmal ganz kurz, also klar, Kyler Murray jetzt zweite Saison, ne? Der Hype ist auf jeden Fall riesig, also ist ja auch irgendwo logisch, ne? Man hat ihm jetzt noch mehr Waffen an der Seite gestellt, man hat die O-Line ein bisschen verstärkt und man erwartet ja immer dann im zweiten Jahr, wird ja auch immer gesagt, da kommt so der große Sprung, ne, war jetzt bei Mahomes so, war jetzt bei Lamar Jackson so. Trotzdem gibt es auch Gegenbeispiele, ne? Zum Beispiel, ich erinnere an Baker Mayfield immer da ganz gerne in der Konversation, weil da war es ja auch so, ne? Er hat eine ordentliche erste Saison gespielt und dann war ja quasi eine Offseason der Sky, das Limit letztendlich, nachdem man da Beckham etc. alle möglichen Leute verpflichtet hat, die O-Line fertig gemacht hat und da an jeder Ecke geschraubt hat, in der Defense Leute verpflichtet hat und man dann wirklich dachte, die Browns müssen mit den Leuten 16-0 gehen. Was dann passiert ist, haben wir gesehen. Baker Mayfield konnte nicht annähernd daran anknüpfen, und was er in der Vorsaison gemacht hat. Das Scheme wurde ein bisschen verändert. Er musste sich irgendwie ja in den Reads irgendwie anpassen. Man hat das alles ein bisschen komplexer gemacht. Und schon ist aus einem ja aufstrebenden Superstar-Quarterback einfach nur ein mittelmäßiger bis unterdurchschnittlicher NFL-Quarterback geworden. Und ich weiß nicht, natürlich sind das jetzt zwei Extreme, ne? Einmal Lamar Jackson und Patrick Mahomes und Baker Mayfield, das war jetzt eher so das Negativbeispiel oder das Negativextrem. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass man von Kyler Murray jetzt trotzdem nicht sofort die Wunderdinge erwarten sollte. Ne? Also er hat jetzt in der letzten Saison, wenn man sich jetzt die normalen, absoluten Stats anguckt, hat er für einen Rookie wirklich eine gute Saison gespielt. Dennoch ist es, glaube ich, so gewesen bei PFF, sein Passer-Rating, vor allem jetzt auch Under Pressure und sowas, war jetzt nicht herausragend. Er ist ein sehr guter Deep-Passer, ja, hat aber trotzdem auch oft Entscheidungen dabei, die nicht unbedingt gut sind. Das erinnert mich dann manchmal so ein bisschen an Russell Wilson, wenn er dann da wild in der Pocket rumläuft und dann, weiß ich nicht, noch das Big Play sucht, aber dann trotzdem irgendwie für minus 12 Yards gesackt wird oder sowas. Und das hatte er letztes Jahr dann doch relativ häufig dabei, finde ich. Und ich frage mich einfach, nur weil er jetzt ins zweite Jahr kommt und ein bisschen länger dabei ist, wird er das ja nicht komplett abstellen. Ne? Das ist ja ganz einfach so. Das gehört ja auch zu seinem Spiel dazu. Und da bin ich ganz guter Dinge eigentlich, dass Dee Ford wieder mit von der Partie sein kann, weil das so von der Edge eigentlich so natürlich nicht nur unser, sondern meines Erachtens auch in der NFL einer der schnellsten Edge- oder Speedrusher ist, der ihn da ganz gut containen kann. Und ich bin erstmal gespannt. Also natürlich sind die Erwartungen an Kyler Murray hoch, aber ich bin da relativ ausgewogen noch und stehe dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch gegenüber, ob er diesen Erwartungen wirklich gerecht werden kann. Und das muss er dann erstmal zeigen. Und wenn er das machen kann und wenn sie das auch schon Sonntag machen können, dann erwartet uns natürlich ein enges Spiel. Aber ich denke, klar, eine gewisse Portion Respekt sollte da sein. Aber am Ende ist es immer noch so, dass wir im Super Bowl standen, die Cardinals letztes Jahr letzter geworden sind in der Division, dass wir da sicherlich als Favorit in die Partie gehen und gewisse Portion Demut auf jeden Fall gerechtfertigt ist, aber man da trotzdem jetzt nicht sich irgendwie zu sehr in die Hosen machen sollte oder sowas. Ich denke, dass es immer noch so ist, dass wir da der Favorit sind und dann am Ende auch als Gewinner vom Feld gehen. Ich weiß nicht, Wandi, hast du jetzt noch spezielle Sachen, die du ansprechen wolltest Richtung Defense oder sonst?
Ich wollte eigentlich nur noch mal fragen, was tippt ihr für Sonntag? Weil ich glaube, zwei von euch müssen jetzt auch gleich los zum Training, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nein, ich hätte es uns einmal weitergegeben wegen der Defense. Ich weiß nicht, da hatten wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
Ja, wir können ja kurz die Defense eben kurz schnell anreißen.
Ja, dann machen wir die Defense erst und dann könnt ihr gleich eure Tipps abgeben, wie das Spiel
am. Dann fangt mal an.
Ja, fang mal an, Thorsten.
Bonnie, du hast jetzt, oder Thorsten, mir ist egal. Also ich schätze nicht so stark ein, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Sie war letztes Jahr schon nicht so das Überragende, hat der Ronny auch schon gesagt. Und Vance Joseph, der Defense-Coordinator, ist ja auch arge Kritik geraten damals. Sie haben sich ein bisschen verstärkt. Ich glaube, sie hatten auch, der Alford war, glaube ich, verletzt die ganze Saison. Ist zurückgekommen, Simmons, den sie geholt haben, Campbell auf Linebacker, ist schon ein bisschen eine Verstärkung, Butter Baker und Thompson auf Safety. Aber für mich auch nicht mehr als Mittelmaß. Das ist so meine Meinung. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt Angst vor dieser Defense haben müsste. Was letztes Jahr mir noch immer aufgefallen ist, dass sie mit das Team, was am meisten geblitzt hat, also da war wohl ihr Augenmerk drauf. Sie haben sich verstärkt, ja, aber ich sehe sie auch nicht jetzt in den Top 10 der Defense da irgendwo rumschwirren. Also für mich ist es auch nur gutes Mittelmaß, mehr nicht. Das mal so kurz und knapp zur Defense.
Und dein Tipp, wie wird das Spiel ausgehen?
Möchtest du jetzt noch mit Ergebnis, also richtig mit Punkten, dann...
Boah. Na, mach Sieg oder Niederlage, das reicht dieses Jahr.
Ja, Sieg der Niners.
Ja, ich bin da ganz bei Thorsten. Ich glaube, die Defense ist etwas besser als im letzten Jahr. Ich glaube, sie hatten ja letztes Jahr ein Riesenproblem damit, Tight Ends zu covern. Ich glaube, ich kann mich da noch erinnern, dass Lars mal gesagt hat, er würde da als Tight End der 49ers auch noch einen Touchdown machen bei einem Podcast im letzten Jahr. Man hat sich da jetzt mit Isaiah Simmons verstärkt. Dem werden ja gute Chancen nachgesagt, da vielleicht eventuell George Kittle zu covern. Wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Matchup sein. Wie gesagt, ansonsten hat man ja im Draft danach noch zweimal Defensiv-Tackle adressiert. Chandler Jones macht uns ja auch schon seit Jahren Probleme. Dennoch denke ich, dass sie noch etliche Baustellen im Defensivverbund haben und deshalb mache ich mir da auch nicht in die Hose und sage auch, dass die 49ers gewinnen werden.
Ja, also Defense, genau, hattet ihr jetzt eigentlich alles angesprochen. D-Line, weiß ich nicht. Chandler Jones danach nicht so viel. Da kann man sich schon eigentlich ganz gut drauf konzentrieren. Linebacker, da haben sie noch mit Devondre Campbell einen relativ ordentlichen Off-Ball-Linebacker geholt, Isaiah Simmons noch dazu. Weiß ich nicht, hatte ich jetzt gehört, dass er nicht unbedingt starten soll, muss man mal schauen, ob der vielleicht in Sub-Packages oder so mal reinkommt. Ist natürlich auch ein undankbarer Auftakt, dann möglicherweise da gegen George Kittle direkt spielen zu können oder zu dürfen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob Kyle Shanahan da schon sich die Hände reibt. und da einige Matchups vorbereitet hat. Und ansonsten das Defensive Backfield, also Patrick Peterson ist nicht mehr der Elite-Cornerback, der er mal war. Das ist einfach, also er ist nicht schlecht, klar, keine Frage. Das macht es aber für gegnerische Offenses ein bisschen einfacher eben zu gameplanen. Ne? Also du hast eben nicht mehr den einen Elite-Corner, den du meiden musst. Du kannst deine Plays einfach so spielen oder du musst dich eben nicht daran ausrichten. Er ist, glaube ich, einfach niemand mehr, vor dem du riesigen, großen Respekt hast, wo du sagst, die Seite werfen mit unserem Quarterback nicht an. Ich hoffe, er wird das jetzt nicht bestrafen und uns einen Pick 6 reinhauen. Also, wenn das irgendwer hört, Patrick, tut mir leid. Du bist immer noch ein toller Corner, aber eben, glaube ich, nicht mehr auf dem Level wie vor 2-3 Jahren. Und das ist eben dahingehend sehr negativ. Und das ist auch irgendwo so ein bisschen das, was die 49ers theoretisch erwarten könnte, wenn Richard Sherman einfach nicht mehr dieses Top-Level erreicht. Du hast dahinter eben auch jetzt nicht unbedingt die Cornerbacks, die das auffangen können. Ne? Also Robert Alford hat sich, glaube ich, verletzt. Byron Murphy wurde letztes Jahr hauptsächlich außen eingesetzt. Das hat überhaupt nicht gut geklappt, weil er auch eigentlich ein Nickelback ist. Als er dann da gespielt hat, hat es ein bisschen besser geklappt. Also man muss gucken, ich weiß nicht, wen sie da noch auf Cornerback haben. Drake Patrick, glaube ich, noch, das ist ein Veteran. Aber das sind jetzt eben keine Leute, wo du sagst, oh, das sind die großen Playmaker. Und vor allem gegen eine Offense wie die der 49ers, die eben sehr scheme-basiert arbeitet und auch da die Matchups sich herauspickt, denke ich, gibt es schwerere Defenses, gegen die man sowohl scheme-mäßig als auch personellmäßig spielen kann. Deswegen wird es, glaube ich, am Ende darauf hinauslaufen, wie tatsächlich die Offenses performen werden und wem da mehr Fehler in Anführungsstrichen unterlaufen. Und da sehe ich halt uns eigentlich auch dadurch, dass das Scheme jetzt eigentlich drin ist. Ich weiß nicht, wer von euch die letzte Brick-by-Brick-Episode gesehen hatte. Einer der Assistenten sagte da auch zu Kyle Shanahan, dass die Abläufe in der Offense einfach so gut schon zu funktionieren scheinen, dass er sagen würde, okay, wir wären jetzt eigentlich Game Day ready. Die Blocks sitzen, ja, die Laufwege passen. Da scheint man schon relativ weit zu sein. Alles andere hätte mich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Weil das sind so automatische Abläufe, die 49ers da drin haben in ihren Spielzügen. Das sollte eigentlich langsam sitzen, solange wie Kyle Shanahan da jetzt Trainer ist und solange wie das Personal jetzt eigentlich ähnlich geblieben ist. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es am Ende, also ich erwarte ein relativ enges, ausgeglichenes Spiel, bei dem dann so die Nuancen entscheiden werden. Aber da ich uns da individuell doch noch deutlich besser besetzt sehe, rechne ich dann doch am Ende mit einem souveränen Erfolg, der sich zumindest im Ergebnis widerspiegelt, vielleicht nicht unbedingt im gesamten Spielverlauf, aber am Ende würde ich so sagen, 49ers plus 7 plus 10 ungefähr.
Ja, also ich bin euch ja noch was schuldig. Mein Tipp für die Saison ist natürlich so zwischen 10-6 und 12-4. Die Redaktion hat einen Durchschnittstipp von 12-4 abgegeben. Mal sehen, was da dieses Jahr bei rumkommt. Letztes Jahr lagen wir ein bisschen daneben. Und ich sehe auch, dass wir einen knappen Sieg davontragen werden. Ja, ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden, von denen einige jetzt auch zum Fußballtraining müssen. Deswegen fange ich mit denen erstmal an. Und zwar mit Ronny.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Viel Spaß beim Anhören und Go Niners.
Und mit Lars.
Jo, auch von mir wieder vielen Dank. Ich greife mal vorweg, ne? Gerne Podcast abonnieren, folgen, liken. @49ersEmpireGER überall folgen. Auch da Likes da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, ich verabschiede mich dann auch. Hat mir auch wieder wie immer sehr viel Spaß gemacht und Go Niners.
Und von Thorsten.
Ja, auch von mir. Wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Hat wie immer Spaß gemacht und dann hoffen wir mal, dass wir gleich mit dem ersten Sieg in die Saison starten. Und bis bald. Go Niners!
Jo, und auch von mir einen schönen Abend, einen schönen Tag und wann immer ihr das hört. Und die nächste Folge wird was ganz Besonderes, denn es wird die 49. Folge. Lasst euch überraschen. Tschüss!
It's an empire, not a nation.